Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Total Clearance. Der Snooker-Podcast mit Andreas Dies und Christian Oehmicke auf meinsportpodcast.de.
Die Snooker-Saison hat noch nicht wirklich begonnen und trotzdem geht es schon richtig, richtig viel und gut zur Sache. Nämlich im Ponds Forge International Sports Center von Sheffield steigt aktuell die Q-School. Das vielleicht, wir sind uns nicht ganz einig, vielleicht härteste Qualifikationsturnier für einen Profisport. Damit herzlich willkommen zu Total Clearance und wir haben ja letzte Woche fleißig über das erste Event der Q-School gesprochen und die vier Champions, die sich dort bereits durchgesetzt haben und sich die Tourtickets ergattert haben. In dieser Woche sind fast wieder die gleichen Namen mit dabei, wenn es um die Wurst geht, denn wir stehen so langsam vor der entscheidenden Phase. Wir befinden uns mitten in der Runde der letzten 64 und das ist Grund genug für mich, Christian Oehmicke, und für meinen Gast Kathi Hartinger auf die Q-School zu blicken. Hallo Kathi.
Hallo Christian. Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir macht die Q-School wieder wahnsinnig viel Spaß diesmal. Ich glaube, niemanden von den SpielerInnen macht es Spaß, da zu spielen. Oder zumindest den meisten nicht, dann ist es ja wirklich beinhart. Aber jetzt aus Fansicht ist es dieses Jahr, finde ich, besonders wertvoll, denn jetzt tauchen ja die ganzen Namen aus dem gehobenen Amateurband wieder auf, die man gesehen hatte. Es gab ja keine richtige Amateursaison. Von daher freue ich mich umso mehr, jetzt die ganzen jungen Talente mal wieder zu lesen im Live-Scoring und zu sehen, wie es denen ergangen ist und in welcher Form sie gerade sind. Also in diesem Sinne wirklich ein sehr, sehr schönes Event eigentlich, oder?
Ja, mir macht es durchaus auch Spaß. Noch mehr Spaß würde es mir aber auch machen, wenn wir die Q-School tatsächlich auch irgendwie in besserer Live-Präsentation verfolgen könnten. Was ja leider nicht der Fall ist. Aber nichtsdestotrotz, wir sind ja auch ganz gerne Snooker-Fans, die auf Live-Scores starren. Und das haben wir fleißig getan. Du hast so schön SpielerInnen gesagt. Das ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort, denn mit Rebecca Kenner ist ja zumindest eine Dame hier mit im Feld bei der Q-School. Und nachdem es beim ersten Event ja nicht für einen Sieg gereicht hat, hat es dieses Mal tatsächlich hingehauen und Rebecca Kenner hat sich in einem Marathon-Duell gegen John Pritchett durchgesetzt in der ersten Runde und dabei dann auch mit einer 92 ein richtig tolles Break im Entscheidungsframe gezeigt. Leider dann raus in der zweiten Runde, aber ich denke mal, das dürfte so ein bisschen einen kleinen Push fürs Selbstvertrauen geben.
Ja, hoffentlich. Und es war wirklich eine super Leistung von der Rebecca. Das hat man sich doch gerne im Live-Scoring, naja, so nachher angeschaut, so gut es eben ging. Du hast das super Break im Entscheidungsframe schon angesprochen und ich glaube, hier hat sie wirklich ihr Soll erfüllt, ihr gewünschtes Ziel für die Q-School eigentlich schon abhaken können. Denn sie kam mal in ein vernünftiges Break rein und da hatte sie sich ja bitterlich beschwert beim Shootout über sich selbst. Na, da hat sie mit sich gehadert, dass das Breakbuilding nicht kam, was normalerweise ihre Stärke wohl ist. Ja, und da hat sie jetzt mal richtig was ausgepackt hier im Entscheidungsframe. Super cool, super schön gespielt. Also das ist echt mal ein Ausrufezeichen hier für die einzige weibliche Teilnehmerin. Und ich bin gespannt, was jetzt im dritten Event noch geht, denn der Druck sollte jetzt zumindest mal weg sein. Also ich würde es jetzt nicht für besonders gesund halten, wenn sie jetzt mit großen Profi-Ambitionen an diese Q-School rangegangen ist. Da müssen wir auch ein bisschen auf dem Teppich bleiben. Von daher hoffe ich einfach, dass sie jetzt die Einstellung hat, okay, Ziel erreicht, hier Bomben-Match gespielt und jetzt schauen wir mal, was im dritten Event noch geht. Aber ich hoffe wirklich, dass sie mit einem positiven Gefühl jetzt schon aus dieser Q-School rausgeht. Also sehr, sehr beeindruckend. Ich hoffe, nächstes Jahr haben wir noch ein paar mehr Damen am Start.
Das wäre ganz gut. Aber zumindest Rebecca Kenner, glaube ich, auch jemand, der durchaus dann auch, wenn sich jetzt immer die beiden besten Damen auch für die Main Tour qualifizieren, auch dort in dieser Hinsicht vielleicht schon ein Kandidat für die Main Tour dann ist, nicht nur über die Q-School, aber auf jeden Fall wirklich sehr gutes Ergebnis für die Rebecca, auch wenn es dann gegen Phil O'Kane nicht gereicht hat. Gegner beim dritten Event für sie wird dann der ihre Philip O'Connor sein, der mir jetzt ehrlich gesagt, ohne jetzt zu despektierlich zu sein, nicht so wirklich was sagt. Also vielleicht geht da noch was und ein weiterer Sieg ist noch drin. Nicht so gut sieht's aus deutschsprachiger Sicht, muss man sagen. Und das leider. Man hat so das Gefühl, Mensch, da wäre gerade so für Florian Nüssle vielleicht viel mehr drin bei dieser Q-School. Dem Österreicher hat man ja auch sehr viel zugetraut. Beim ersten Event lief es noch ganz gut. Jetzt beim zweiten Event krachende, schnelle Niederlage. Aha, so richtig läuft es nicht rund.
Leider nicht beim Florian Nüssle. Ah, das war schade. Ja, Josh Mulholland, das ist natürlich jemand, den man jetzt schon kennt. Anders als Rebecca Kenners nächsten Gegner, wo ich dir absolut zustimmen muss. Ja, also so ein Match muss man trotzdem dann halt gewinnen, wenn man Profi werden will. Das ist uns klar, das ist dem Flo Nüssle bestimmt auch klar. Ah, da muss er jetzt natürlich im dritten Event einen richtigen Lauf auspacken. Aber das erste Event gibt dann doch Hoffnung. Also, wenn das mit dem Draw passt, wenn vielleicht noch ein paar Leute sich qualifizieren, die auf seinem Wege liegen würden, na, und wenn er dann einen guten Tag erwischt, dann kann er da mitspielen. Also ja, die Niederlage hätte er sich jetzt echt sparen können in der zweiten Runde. Aber wie gesagt, das ist jetzt auch nicht ein absoluter No-Name gewesen, gegen den er verloren hat. Das, sowas kann passieren, das heißt jetzt abhaken und weitermachen. Aber ich hätte ihn schon sehr, sehr gerne auf der Tour dabei nächstes Jahr. Ich glaube, das wäre eine echte Bereicherung. Ja, auch die anderen, also die beiden deutschsprachigen Spieler sind ja auch dann noch ausgeschieden. Was sagst du zu denen? Sind wir da positiv gestimmt hier oder sind wir da auch ein bisschen enttäuscht?
Naja, zumindest die beiden Pflichtsiege haben sie ja letztendlich erfüllt. Das muss man ganz klar sagen. Richard Wienold hat Hussein geschlagen und Ümit Dikme gegen James Silverwood, der auch durchaus ein Name ist, den man ganz häufiger jetzt doch schon in der Q-School gesehen hat, sich zumindest durchgesetzt. Also das waren gute Auftaktbegegnungen. Danach lief es dann halt nicht mehr ganz so rund. Ümit Dikme verlor relativ klar gegen Rod Lawler. Aber Richard Wienold, muss man sagen, das Match gegen Michael White, ich glaube, er hat ein bisschen auch davon profitiert, dass Michael White nicht wirklich gut gespielt hat, phasenweise. Aber immerhin auch eine 87 gespielt gegen den Waliser. Und er hat es damit immerhin ja auch in einem Artikel bei World Snooker Tour geschafft. Auch das ist sicherlich etwas, was so ein bisschen Präsenz auch schafft. Das finde ich eigentlich sehr gut, dass er den Wienold-Test überstanden hat quasi, sowas in der Richtung stand da. Also das ist durchaus ganz gut gelaufen, auch wenn jetzt natürlich das Ausscheiden dann trotzdem so gegen Michael White dann auch sicherlich erwartet wurde. Kann man verlieren, aber alles in allem, glaube ich, können die beiden ganz gut zufrieden sein. Beim dritten Event, ja, ob es da dann zu etwas mehr reicht, weiß ich nicht. Wie siehst du das?
Ja, wird schwierig, ne? Aber sie haben beide auch Ausrufezeichen hier am Start gehabt. Also der Richard Wienold wirklich ein gutes Match gespielt gegen Michael White. Am Schluss hat es nicht gereicht, aber hat doch eine 87 gespielt. Also das muss man erstmal auspacken gegen jemanden wie Michael White. Also sehr schön eigentlich. Ümit Dikme, ich würde fast sagen, sein Match gegen James Silverwood war so ein Highlight dieser ersten Runde in dem zweiten Event. Denn da hat der Ümit tatsächlich eine 62 gespielt, eine 77 und vor allem war dieses Match unglaublich schnell gespielt. Das ist jetzt keine große Überraschung. James Silverwood ist ja jemand, der sehr gerne eigentlich fast lieber vorne auf der durchschnittlichen Stoßzeitliste stehen möchte, als jetzt zum Beispiel auf der Centuries-Liste. Also der spielt ja unglaublich schnell, so bei 15 Sekunden versucht ja auch immer irgendwelche Rekorde aufzustellen, wenn irgendjemand so eine Challenge postet, dass man irgendwie die Farben möglichst schnell lochen soll, dann ist immer der James Silverwood in der ersten Reihe dabei. Und Ümit Dikme, auch super unter 20 Sekunden durchschnittliche Stoßzeit. Also das war eine sehr rasante Angelegenheit und da konnte sich der Ümit Dikme eben durchsetzen. Also das war schon eine gute Angelegenheit. Und dann ja gegen meinen persönlichen Favoriten hier, Rod Lawler. Gut, das ging dann sehr schnell bergab, nachdem der erste Frame auf Schwarz entschieden wurde. Und hat dann auch noch eine 65 gespielt, aber letztlich hat es dann nicht gereicht gegen Rod Lawler. Trotzdem, ich finde, die beiden können zufrieden sein. Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden mit ihnen. Ob jetzt im dritten Event da was geht, also da muss der Draw schon passen. Aber Ümit war ja auch wirklich gut unterwegs im ersten Event. Also ähnlich wie bei Florian Nüssle, wenn da was zusammengeht, dann warum nicht?
Warum nicht? Ganz gutes Stichwort. Richard Wienold bekommt es mit Joshua Cooper zu tun. War da nicht irgendwas mit Stephen Hendry? Bin mir gerade nicht so hundertprozentig sicher.
Oh und ja, der Dick, Neffe dritten genau, Grades vom Goldfisch und so.
Richtig, irgendwie sowas. Und mit Digma bekommt es mit Peter Geronimo zu tun. Schöner Name, aber sagt mir jetzt als Snookerspieler ehrlich gesagt auch nichts. Also vielleicht geht da wieder was in der ersten Runde. Florian Nüssles Auftaktgegner steht noch nicht fest, wird entweder Simon Bedford oder David Donovan werden. Aber bleiben wir erstmal beim zweiten Event der Q-School. Rod Lawler vielleicht ein ganz gutes Stichwort. Der spielt nämlich gerade gegen Chen Fei Long, während wir aufnehmen, um seinen Platz in der Runde 4. Und ja, nachdem er gegen Ümit Dinkmen gewonnen hat und beim ersten Event ja auch vielleicht ein bisschen unglücklich ausgeschieden ist, ist er eigentlich jetzt so ein Stück, müssen wir sagen, auf dem Weg Richtung Main-Tour-Ticket, oder? Auch wenn die Gegner natürlich nicht einfacher wären. Daniel Womersley könnte kommen, dann Michael White. Also einfach wird es jetzt nicht.
Trotzdem langsam, aber sicher bewegt sich der Rod Lawler zu seinem nächsten Tour-Ticket hin. Also den muss man schon erstmal stoppen. Klar, im ersten Event, das war ein bisschen unglücklich, aber ja, er ist wieder dabei, er ist auch hier jetzt weit gekommen, hat jetzt nicht so eine Erstrundenniederlage eingestreut. Anders als zum Beispiel Ian Burns, der ja im Business End dabei war des ersten Events und jetzt aber schon direkt zack raus ist. Also Rod Lawler mit seiner Beständigkeit, ich meine, ja, also das kann der schon ins Ziel bringen. Der hat ja auch schon in der WM-Quali immer gut gespielt, also so über die. Es ist zwar nicht die lange Distanz natürlich jetzt hier in der Q-School, aber so über die langen Turniere, ne, die wochenlangen Matches, die ja bei Rod Lawler auch wirklich mal ein Match, ne, dauert ja mal eine Woche. Also da liegt einfach seine Stärke in dieser Ruhe. Also mache ich mir da jetzt auch keine großen Sorgen um Rod Lawler. Da gibt es andere, die jetzt hier schon gefährdeter sind, wie eben Ian Burns.
Ich weiß nicht, was du meinst. Also Rod Lawler gerade mit geschmeidigen, Sebastian Vettel-mäßigen 38,7 Sekunden durchschnittliche Stoßzeit unterwegs gegen Chen Fei Long. Also es läuft. Wir gehen morgen in die vierte Runde schon. Dann sind es nur noch 32 Spieler. Es geht so langsam wieder so ein Stück weit in die Vollen. Und wir müssen aber auch mal so ein bisschen über Spieler sprechen, die uns vielleicht bei dieser Q-School auch im Event 2 jetzt so ein bisschen enttäuscht haben. Und da sind für mich ganz weit oben zwei Namen, die beide jeweils in den beiden Turnieren es nicht geschafft haben, sich das Main-Tour-Ticket zu holen. Im Fall von Daniel Wells sogar relativ deutlich. Bei Ian Burns war es beim ersten Event noch ganz gut. Jetzt beim zweiten Event eine sehr frühe Niederlage. Es läuft nicht so richtig rund. Also das sind vielleicht so ein bisschen die kleinen Überraschungen bisher.
Ja, im negativen Sinne. Wir hatten auch positive Überraschungen. Natürlich zum Beispiel Sydney Wilson, der jetzt hier in der zweiten Runde den Bai Lang Ning rausgekickt hat. Unser Top-Top-Top-Favorit in Event 1, der es da knapp nicht geschafft hat und jetzt eben in Runde 2 an Sydney Wilson schon wieder gescheitert ist. Andere positive Überraschung, John Astley, der es geschafft hat, Sean O'Sullivan zu schlagen in der zweiten Runde. Sean O'Sullivan hatte dementsprechend ein Erstrundenmatch gewonnen. Auch das möchte ich hier festhalten. Ja, also da hat er mich schon positiv überrascht quasi und hat auch nicht schlecht gespielt gegen John Astley. Aber trotzdem, Sean O'Sullivan auch wieder raus, vielleicht Negativ-Eindruck, der jetzt nicht unbedingt eine Überraschung war. Aber um jetzt endlich deine Frage zu beantworten, ja, also da bin ich ganz bei dir, Daniel Wells, das ist wirklich enttäuschend. Und da geht der Tour, wenn das jetzt bei ihm nicht klappt, auch wirklich jemand verloren, der so ein Sympathieträger ist. Ich habe ihn so oft in Fürth erlebt, das ist einfach ein richtig toller Typ. Schade, wenn er es nicht schafft, aber da muss jetzt eine deutliche Steigerung her. Ich kann es mir nicht so ganz erklären, warum es jetzt bei ihm überhaupt nicht läuft, aber ja, das tut es halt nun mal nicht. Sehr, sehr bitter. Dagegen wieder einfach so aus dem Nichts aufgetaucht ist ja Alfie Burden. Der war ja zurückgetreten. Der war ja weg. Warum ist er wieder da, Christian? Warum? Was tut er? Er gewinnt sogar.
Ja, also freut mich für ihn ja tatsächlich dann auch sehr, wenn er sich da mal durchsetzt. Ich meine, wir haben ja auch andere Namen dabei gehabt in dieser Q-School schon, die so ein bisschen aus dem Nichts kamen. Ich erinnere mal so an jemanden wie Tony Knowles. Aber es ist toll zu sehen, dass man dann auch mal so ein bisschen nochmal angreift über diesen Weg. Und ja, wäre sehr schade. Ian Burns zumindest hat sich mit seinem sehr frühen Aus hier jetzt auch so ein bisschen die Chance verbaut, sich vielleicht über die Order of Merit dann auch durchzusetzen. Denn da muss er dann im dritten Event nochmal einiges nachholen, auch wenn er jetzt tagesaktuell sogar da auf Platz 2 steht. Daniel Wells dürfte keinerlei Chance haben, da irgendwie über die Order of Merit in die Top 2 zu kommen. Also der muss definitiv angreifen beim dritten Event und sich dort auf jeden Fall das Tourticket irgendwie so sichern. Ansonsten wird das tatsächlich nichts. Bei Langley hast du angesprochen, überraschend gescheitert, auch wenn man natürlich gegen jemanden wie Sydney Wilson verlieren kann. Auch Riley Parsons und Billy Joe Castle bereits ausgeschieden, das auch Spieler, die ja gerade frisch ihr Main-Tour-Ticket verloren haben, genauso wie CJ Ahui noch mit dabei, aber auch Sohail Wahedi, Leo Fernandez, Sanderson Lam, um jetzt ein paar Namen zu nennen, Mitchell Mann, David Lilly, der ebenfalls gerade spielt, Lei Pei Fan noch mit dabei, also auch gute Namen, James Cahill, und einen müssen wir natürlich dann nochmal gesondert erwähnen, und das ist der tagesaktuell Führende der Order of Merit der Q-School dann auch, Michael Georgiou. Beim ersten Event hat es knapp nicht gereicht, jetzt hat er zwei Matches überstanden, die ja ganz okay waren, würde ich jetzt mal so sagen, steht zumindest in Runde Nummer 3. Ein Match hat er gespielt. Genau, und das, ja, wie sagen wir das, Kathi? Er hat hochgeführt, relativ schnell, drei hohe Breaks gezeigt in den ersten zwei Frames, da lief alles zusammen und dann hat er das Match fast noch aus der Hand gegeben.
Ja, also der hat so viel hohe Breaks gespielt, der hätte das Match eigentlich 5-0 gewinnen müssen, aber dann nochmal komplett verdaddelt eigentlich und musste in den Entscheidungsframe, den er dann wirklich dominiert hat, aber gegen Samuel Lee Stevens, also Glückwunsch an den natürlich für eine tolle Leistung, dass er hier den Entscheidungsframe noch erzwingen konnte, aber Wahnsinn, muss das sein? Also das macht mir schon so ein bisschen Bauchschmerzen jetzt hier, dass man sich da auf einen Entscheidungsframe einlässt, der ja immer so oder so laufen kann. Also das ist uns ja klar, dass da im Entscheidungsframe so ein bisschen Ballrun dabei ist, ein bisschen Glück dabei ist. Das kann auch mal schnell schief gehen. Ne? Da gehst du einmal in off und der, also versenkst den Spielball und der Gegner hat Ball in Hand und macht eine Clearance draus. Das kann schnell passieren. Das sind ja hier jetzt gute Leute, die bei der Q-School dabei sind. Auch der Samuel Lee Stevens, wie gesagt, hat gut gespielt, auch wenn wir den jetzt nicht kennen. Also das, obwohl er es jetzt gewonnen hat, fällt eindeutig unter die Kategorie unnötig bei Michael Georgiou hier. Und der wird sich dann doch nochmal steigern müssen, was das Sack-Zumachen angeht. In seinem nächsten Match erwartet ihn nämlich Brandon Sargent. Also durchaus jemand, der ein sehr, sehr fieser Stolperstein sein könnte für ihn.
Absolut. Interessant auch, Luo Ronghao gegen Sam Baird jetzt gerade am Tisch. Phil O'Kane gegen Craig Stedman, die starten auch jetzt dann in ihr Match. Also richtig tolle Matches, die dann auch heute noch zu Ende gehen werden. Morgen dann die letzten 16 Matches der dritten Runde, der Runde der letzten 64. Da dann unter anderem Eden Sharaf gegen Sohail Wahedi, Sydney Wilson gegen Leo Fernandez, Michael Georgiou gegen Brandon Sargent, Alex Taubman gegen Alfie Burden, James Cahill gegen Brian Sini, Dylan Emery gegen Mitchell Mann, also wirklich tolle Matches hier bei der Q-School. Und dann geht es morgen Nachmittag ab 17 Uhr tatsächlich schon los mit der Runde 4, der Runde der letzten 32. Und dann sind es nur noch drei Matches, die allen Spielern, die dann noch im Turnier sind, verbleiben, um sich das Mentor-Ticket zu holen. Und ich rede mich jetzt hier gerade so ein bisschen um Kopf und Kragen, weil ich versuche, noch das Ergebnis von Rod Lawler mit in die Sendung mit reinzunehmen. Der ist nämlich gerade in einem 60er-Break, also quasi in der Einführungsrunde für die Runde für die Pole-Position gegen Chen Fei-Long, okay, zu einem 4-2-Sieg. Ich hoffe, er schafft's. Wenn nicht, hört ihr das spätestens am Montag bei uns, denn dann werden wir das nächste Mal aufnehmen und euch auf dem Laufenden halten, was die Q-School 2 angeht. Kathi.
Ja, Christian, also ich möchte dich auch gerne natürlich unterstützen in deinem Herauszögern der Sendung. Kann hier noch über Ross Muir sprechen, über den haben wir noch nicht gesprochen. Der spielt ein Wahnsinns-Event wieder, hat auch mit einem Break von 140 Punkten im Moment das höchste Break inne. Also, das ist eine sehr beeindruckende Leistung von ihm. Auch er war natürlich schon Profi, na, kennen wir, großer Name irgendwo unter den Teilnehmenden. Ja, und also mit der entsprechenden Leistung sehr, sehr gut. Auch noch dabei Conor Benzie. Ich weiß nicht, bist du beim Shootout auch so ein Fan geworden von ihm? Also ich auf jeden Fall und ich freue mich, dass er noch am Start ist hier. Wer allerdings raus ist, Hayden Sterneland. Ne? Also der spielt im Moment keine gute Q-School. Den hätte ich mir auch noch ein paar Runden weiter gewünscht.
Ja, bei beiden Events relativ früh ausgeschieden, Hayden Stanyland. Ja, es sind einige, die ja auch in der im Shootout auf sich aufmerksam gemacht haben, die jetzt auch so ein bisschen hier bei der Q-School versuchen, nicht nur ihr Main-Ticket zu holen, sondern sich vielleicht auch so ein paar mehr Fans noch reinzuholen. Ben Mertens da ja auch ganz gerne ein Name, der immer mal öfter auftaucht, hat es jetzt tatsächlich nicht geschafft. In beiden Events zwar ein Match gewonnen, im nächsten Match dann aber im Decider ausgeschieden. Und damit haben wir es jetzt, glaube ich, geschafft, denn Rod Lawler hat den Frameball tatsächlich in die Taschen gebracht. 18 Punkte. 18 Punkte nur noch auf dem Tisch, das Break ist bei 71, also das sollte dann klar sein und der Viertrundeneinzug für Rod Lawler, dessen nächster Gegner dann morgen Nachmittag Daniel Womersley ist. Und damit sagen wir jetzt wirklich Tschüss bis Montag und dann reden wir über die weiteren Ergebnisse bei der Q-School. Danke fürs Zuhören.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Dies und Christian Oehmicke. Auf meinsportpodcast.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.